Wo wird heute eigentlich noch so viel mit Faxen und Papier gearbeitet wie in den Gesundheitsämtern?
Nieten.
Als die Corona-Pandemie letztes Frühjahr in Deutschland Fahrt aufnahm, kamen viele Ämter an ihre Grenzen.
Es laufen circa 1000 Faxe pro Tag hier über dieses Gerät und auch ein zweites Gerät, die allesamt gesichtet werden müssen.
Corona-Testergebnis per Fax. Der Kampf gegen die Pandemie mit der Technologie aus dem letzten Jahrhundert. Im Gesundheitsamt Städteregion Aachen läuft vieles immer noch auf Papier.
Man kam mit der Nachverfolgung von Infektionsketten einfach nicht hinterher. Quarantänebescheide erreichten BürgerInnen teilweise erst, als die Quarantäne schon wieder vorbei war.
Jedes Fax muss dann per Hand in die Datenbank übertragen werden. Das dauert pro Indexfall etwa 15 Minuten. Bei hunderten Fällen viel Arbeitszeit, die verschwendet wird.
Letzten Herbst sollte sich dann alles ändern. Nachdem man im Sommer lange Zeit beraten hat, vielleicht auch ein bisschen gehofft hat, dass die zweite Welle nicht kommt, kam die frohe Botschaft. Alle Gesundheitsämter sollten auf eine standardisierte Software umstellen. SORMAS. Die Software wurde 2014 für die Bekämpfung der Ebola-Pandemie in Nigeria eingesetzt. Entwickelt wurde sie vom Helmholtz-Institut für Infektionsforschung gemeinsam mit dem nigerianischen Center for Disease Control. Und das ist irgendwann auch Jens Spahn aufgefallen.
Ich war in Abuja in Nigeria, habe dort das CDC, also das nigerianische Robert-Koch-Institut besucht und sah auf einmal dort in dem Lagerraum an der Wand Infektionsgeschehen in Nigeria. Masernausbruch dort, ein anderer Ausbruch dort. Und dann sagten die ganz stolz zu mir, das ist übrigens Software aus Deutschland. Und dann dachte ich, das kann ja gar nicht sein, dass ihr mit digitalen Tools aus Deutschland in Nigeria mehr könnt, als wir selbst in Deutschland konnten. Jetzt SORMAS nicht nur in Nigeria, sondern auch auf Deutschland angepasst und die Situation bei uns in den Gesundheitsämtern. Und jetzt kann ich einfach nur ermuntern, es auch zu nutzen.
Am 16. November 2020 hieß es auf einer Konferenz von Bund und Ländern, man wollte bis Ende des Jahres eine Nutzerrate von über 90% erreichen.
Bei ihrer Konferenz beschlossen Bundeskanzlerin und MinisterpräsidentInnen kürzlich, ein einheitliches System soll bundesweit eingeführt werden. Der Name? SORMAS.
Aber später ist man immer schlauer. Ein halbes Jahr nach Ankündigung von SORMAS verwenden nur wenige die Software.
Zwar installiert, werde aber nicht genutzt. Denn die Umsetzung der Software überfordere die Mitarbeiter. Nach internen Unterlagen, die Kontraste vorliegen, standen nur 5 Ansprechpartner des Helmholtz-Zentrums für den sogenannten Rollout der Software bereit.
Noch immer sind nicht alle Gesundheitsämter angebunden. Und nur ein Bruchteil von denen, die Zugriff auf die Software haben, verwenden sie auch tatsächlich.
Das Problem, viele Ämter sperren sich, wollen bei ihren eigenen Systemen bleiben. So erklärt die Stadt Bochum auf Twitter, man habe SORMAS geprüft. Unsere eigene Datenbank läuft derzeit aber stabil und erfüllt alle Anforderungen. Während der laufenden Pandemie ist eine Umstellung daher nicht in Planung.
Sind es also die störrischen Gesundheitsämter, die in Deutschland die Digitalisierung des Gesundheitswesens verhindern? Liegt es an Jens Spahn und dem Bundesgesundheitsministerium? Wir schauen uns heute an, was da passiert ist. Wir haben mit verschiedenen Gesundheitsämtern gesprochen, um besser zu verstehen, warum die Praxis immer doch so viel komplizierter ist als die Theorie. Wir schauen uns jetzt erstmal 2 Gesundheitsämter an, eins in Berlin, eins in Baden-Württemberg, die jeweils eine eigene Lösung gefunden haben. Am Ende hören wir dann vom Erfinder von SORMAS selbst. Okay, schauen wir uns nochmal an, wie das eigentlich in der Theorie passieren soll.
Station 1, Patientin.
Erstmal geht man fühlt sich krank.
Station 2, Ärztin oder Teststelle.
Zum Arzt, zur Ärztin, macht einen Test, wo auch immer.
Station 3, Labor.
Der Test wandert ins Labor. Im Labor wird festgestellt, der Test ist positiv.
Station 4. Gesundheitsamt.
Das Labor muss das ans Gesundheitsamt weitermelden. Und zwar jeweils an das örtliche Gesundheitsamt. Dann ruft das Gesundheitsamt vielleicht an bei der Person, fragt ab, mit wem hatten sie denn Kontakt. Die ganzen Kontaktpersonen müssen festgestellt werden, um die Infektionskette oder mögliche weitere Infektionen überwachen zu können und verhindern zu können, indem die Personen in Quarantäne geschickt werden, vielleicht selber getestet werden, wenn sie Symptome haben. Das Gesundheitsamt muss aber noch mehr machen. Es sammelt nämlich eben all diese Informationen.
Station 5 und Endstation. Robert-Koch-Institut.
Und muss das dann wieder weitergeben, nämlich weitermelden an das Robert-Koch-Institut, wo in Deutschland eben alle meldepflichtigen Krankheiten gesammelt werden, um einen Überblick zu bekommen über die ganze Lage. Und das Robert-Koch-Institut hat also diesen Überblick im Bestfall über die pandemische Lage in Deutschland und kann von dort aus dann die Öffentlichkeit und eben auch die Politik, die Entscheiderinnen informieren. So weit, so gut. Aber wie so oft scheitert das Ideal an der Realität. Wir schauen uns mal an, was während aller Pläne von Jens Spahn in den Gesundheitsämtern wirklich passiert ist. Wir sprechen als erstes mit Sarita.
Ja, hallo, ich bin Sarita. Ich arbeite als freiberufliche Hebamme in Berlin.
Sie ist eine von vielen neuen Mitarbeiterinnen, die seit vergangenem Jahr in die Gesundheitsämter gekommen sind.
Als die Pandemie letztes Jahr losging, habe ich mich gefragt, ob ich irgendwie auf medizinischer Weise mithelfen muss, soll, will.
Seit vergangenem Herbst arbeitet sie ein paar Tage die Woche in der Kontaktverfolgung mit.
Aber nur für 2 Tage die Woche und habe von Oktober bis Ende April im Gesundheitsamt Lichtenberg gearbeitet, im Containment-Team.
Sarita hat uns den Ablauf ihrer Karriere in der Kontaktnachverfolgung erzählt.
Ja, irgendwann bin ich zum Bewerbungsgespräch eingeladen worden. Das war übrigens cool, richtig digital. Ich konnte mir selber meinen Termin auswählen. Der war dann sofort automatisch bestätigt. Und das Bewerbungsgespräch war auch ganz gut. Und dann habe ich die Bestätigung bekommen, dass ich anfangen kann. Und dann habe ich ab dem 1. Oktober angefangen.
Was ist denn dann erstmal passiert? Also wie haben die dich da eingearbeitet? Du hast ja als Hebamme wahrscheinlich eben bisher nicht so viel mit digitaler Kontaktnachverfolgung oder eben diesen Prozessen im Gesundheitsamt zu tun gehabt. Wie liefen so die ersten Tage da ab?
Also das normale Team, was sich im Gesundheitsamt darum kümmert, das hatte schon mit ein paar Leuten vom RKI seit einem halben Jahr oder so, vielleicht so 3 Leute oder so eine Unterstützung. Und wir, zu denen wir jetzt aber angefangen haben, waren aber 20 bis jetzt 30 Leute oder so. Wir haben sozusagen eine neue Abteilung angefangen. Und wo wir dann relativ selbstständig die Arbeit organisieren können jetzt. Und am Anfang haben wir dann sozusagen bei Leuten, die das bis jetzt gemacht haben, wurden wir dann aufgeteilt und haben mit da gesessen und wurden eingearbeitet. Und dann haben wir uns nach einer Zeit eben, haben wir dann unsere eigenen Stockwerk bekommen, wo wir dann gearbeitet haben.
Als Sarita im Herbst 2020 mit der Kontaktnachverfolgung begonnen hat, arbeitete auch ihr Gesundheitsamt noch an vielen Stellen mit Papierakten, wie viele andere in ganz Deutschland. Ich wollte von ihr wissen, wie ihr Arbeitsplatz ausgesehen hat.
Also den Rechner, das Telefon, Notizzettel vielleicht und eine Papierakte. Jeder Fall, der positiv gemeldet wurde vom Labor am Gesundheitsamt, wurde angelegt mit so einer Papierakte mit bestimmten Zetteln. Und beziehungsweise, wenn ich nur die Kontaktnachverfolgung gemacht habe von den Kontaktpersonen, dann gab es so einen Fragebogen.
Auch auf Papier?
Auch auf Papier, genau. Und dann habe ich die Leute angerufen und habe den Fragebogen ausgefüllt und der Papierakte zugeordnet und die Papierakte weiter bearbeitet. Und wenn ich fertig war mit der Bearbeitung, dann bin ich in ein anderes Büro gegangen und habe das in ein in eine Ablage gelegt und von da wurde es dann abgeholt und dann wurden dann wieder die Bescheinigungen und so weiter geschrieben und dann per Post verschickt.
Und was genau musstest du da alles abfragen?
Also wenn es um eine Kontaktperson geht, dann musst du abfragen eben, also Kontaktdaten und zu wem Kontaktbestand hat. Also es muss ja eine Person sein, die positiv getestet ist und dementsprechend auch schon erfasst ist im System und dann wie der Kontakt war und ob es Vorerkrankungen gibt und Symptome.
Warst du auch dafür zuständig, diese Akte, diese Papierakte auch selber anzulegen, wenn die Labormeldung kam? Oder hat die dir jemand schon auf den Tisch gelegt?
Fertig? Nee, die wurde automatisch angelegt. Also nicht automatisch, von jemand anders angelegt.
Und ausgedruckt und dir dann hingelegt quasi?
Ja. Und am Ende, das habe ich noch nicht gesagt, wenn ich die Papierakte wieder weggegeben habe, dann musste ich auch alle Informationen in Surfnet eintragen. Also das Gesundheitsamt arbeitet schon seit Jahren mit einer Software, die heißt Surfnet. Und die Informationen, die ich in der Akte erfasst habe oder in dem ganzen Prozess, die habe ich dann auch in Surfnet eingetragen.
Warte mal, wer oder was ist Surfnet? Surfnet ist ein System, das vom Robert-Koch-Institut entwickelt wurde. Es ist aus den 1990er Jahren, also in Computerzeitrechnung so ungefähr aus dem Mittelalter. Surfnet ist eine sogenannte Fachanwendung. Das heißt, das Programm ist nur dazu da, um Infektionskrankheiten an das Robert-Koch-Institut zu übermitteln. Masern, Pocken, Tuberkulose oder zum Beispiel auch Corona-Fälle. Derzeit vor allem Corona-Fälle, muss man sagen. Was da genau übermittelt werden muss, das ist in Deutschland im Infektionsschutzgesetz festgeschrieben. Und dieses System aus dem Computermittelalter hat das Robert-Koch-Institut jetzt in der Pandemie noch um eine weitere Funktion erweitert. Man kann damit jetzt nicht mehr bloß ansteckende Krankheiten ans RKI melden, sondern auch Kontaktnachverfolgung machen. Und das beschreibt Sarita hier gerade.
Das heißt, du hast ja die Fenster oder dieses Eingabefenster geöffnet und hast dann die ganzen Daten, die du vorher auf dem Papier hattest, da reingetippt händisch.
Ja.
Wie lange hat das ungefähr gedauert pro Fall, würdest du sagen?
Es gibt ja verschiedene Fälle, ne? Also einmal ist es dieses mit der Akte, das heißt, dass die Person wirklich selber positiv ist und dann kommt es drauf an, wie viele Kontaktpersonen die hatte. Oder es gibt auch den Fall, dass ich nur eine einzelne Kontaktperson bearbeitet habe. Dann geht das natürlich schneller, aber wir haben so ungefähr 10 am Tag, haben wir, glaube ich, so geschafft.
10 Fälle da in Surfnet einzutippen insgesamt.
Ach so, nee, von Anfang bis Ende, also anzurufen, zu bearbeiten sozusagen. Das Eintippen, wenn ich jetzt schon fertig war, das Eintippen, das dauert vielleicht 5 bis 7 Minuten.
Also, okay, gut, das ist ja dann nicht so lang, wie ich mir das im schlimmsten Fall vorgestellt hatte.
Es gibt in Deutschland 387 Gesundheitsämter. Diese Zahl hört man gerade immer wieder. Jedes von ihnen mit eigenen Infrastrukturen und eigenen Abläufen. Das heißt in der Praxis, dass nicht nur viele der Ämter einiges in Sachen Digitalisierung nachzuholen haben, sondern dass jedes Amt in einem anderen Stadium der Digitalisierung steckt. Dann muss man einzelne IT-Expertinnen ins Boot holen, die sich um den konkreten Fall kümmern können.
Ja, hallo, mein Name ist Bianca Kastel. Ich bin Digitalexpertin in einem Gesundheitsamt notgedrungen, mehr oder weniger geworden, weil ich eigentlich bin ich Webentwicklerin, mache Frontend-Entwicklung, habe so eigentlich mit Benutzeroberflächen zu tun und hatte im August letzten Jahres die Aufgabe, ein Gesundheitsamt zu unterstützen bei der Thematik der Kontaktnachverfolgung. Genau, und so bin ich in mein Thema reingekommen. Bin jetzt seitdem konstant damit beschäftigt.
Bianca unterstützt ein Gesundheitsamt in Baden-Württemberg in der IT. Letzten Sommer hat sie kurzfristig ihren Urlaub abgesagt, um eine digitale Lösung zur Kontaktnachverfolgung zu entwickeln.
Mich hat quasi ein IT-Leiter angerufen und gesagt, Frau Kastel, wir haben da so ein Problem. Sie wissen ja, so die Infektionszahlen, die werden sich jetzt dann entwickeln mit dem Schulstart im September. Und wir haben nicht so wirklich eine Lösung, um diese Zettelwirtschaft abzuschaffen. Und wir hätten da eine Idee, vielleicht können Sie uns dabei unterstützen. Und so bin ich in das Thema reingekommen. Und die Idee, die wir da was hatten, war tatsächlich zu sagen, wir könnten doch diese ganzen Daten, die uns diese infizierten Personen immer überreichen müssen, sei es jetzt irgendwelche Kontaktpersonen oder ihre Ereignisse, auf denen sie waren, digital erfassen. Und das ist mein Einstieg in das Thema gewesen.
Ja, Bianca spricht hier vom letzten Sommer. Wir erinnern uns, letzten Sommer, als es SORMAS schon lange gab. Jens Spahn aber noch nicht den Gesundheitsämtern empfohlen hat, SORMAS zu nutzen und viele Gesundheitsämter vielleicht sogar noch gar nicht wussten, dass es dieses Programm überhaupt gibt. Bianca hat also für das Gesundheitsamt einen anderen Weg entwickelt, um Kontaktpersonen digital abzufragen. Wenn das Gesundheitsamt vom Labor einen positiven Bescheid bekommt, dann ruft das Amt erstmal die erste infizierte Person an. Das Gleiche, was Sarita macht. Die Mitarbeiterin im Gesundheitsamt will nun von der infizierten Person möglichst genau wissen, mit wem sie Kontakt hatte. So kann dann versucht werden, diese Kontaktpersonen zu erreichen und entsprechend zu reagieren. Sie zu einem Test zu schicken zum Beispiel. Bianca erklärt hier unserem Produzenten Serafin und mir, wie das in ihrem Amt funktioniert.
Oftmals ist es so, dass dieser Prozess eigentlich vollständig am Telefon effizient abgedeckt werden kann. Man sagt halt, okay, ich war jetzt irgendwie nur im Haushalt, habe irgendwie noch zwei Leute im Haushalt, erfasst kurz deren Kontaktdaten und wichtigen Parameter und dann wird das Telefonat auch schon vorbei. Jetzt haben wir aber zum Beispiel den Fall, dass jemand ist berufstätig und stellt dann fest, ja, ich habe eigentlich 10 engere Kontaktpersonen, die ich angeben müsste. Und das ist natürlich so, das ist natürlich sehr viel, was man dann über Telefon übermitteln könnte. Da wäre es natürlich ganz sinnvoll, wenn man eine Möglichkeit hätte, diese Daten, die man ja eh irgendwie digital für sich persönlich schon mal hat, über einen digitalen Weg übermitteln kann. Und dafür haben wir quasi ein Formular gebaut, was eigentlich diesen Prozess etwas entzerren soll, wenn es sehr, sehr viele Kontaktdaten gibt, die man digital übermitteln will.
Das heißt, ich als positive Person würde dann ein Formular zugeschickt bekommen, mit einem Token drin, eine ID, die nur für mich einmal gilt und da trage ich dann alle meine Kontaktpersonen ein.
Es ist kein Formular, sondern es ist quasi ein Login, wo es einen Token dazu gibt.
Okay, aber gebe ich da dann was ein oder nicht?
Genau, du gibst was ein. Du als Indexperson bist Teil der Ermittlung.
Alles klar, das heißt, ich muss nicht der Person im Gesundheitsamt alles durchgeben und die tippt es dann bei sich ein und alles klar, verstehe. Und wird das jetzt noch so verwendet?
Das wird teilweise verwendet. Also das ist, man hat an digitale Lösungen auch immer so den Anspruch, dass die alles sofort besser machen. Es ist so eine sinnvolle Mischung aus, wo kann ich mit Userbeteiligung Daten schneller gewinnen und wo kann ich Daten auch schneller abtippen, wenn ich sie übers Telefon erfrage. Es ist so ein Mischfall. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich will jetzt den Haushalt von dieser Person erfassen, dann ist es einfacher, das über Telefon zu machen, weil diese Personen sind quasi im direkten Umfeld, die muss man schneller isolieren. Und wenn es jetzt dann zum Beispiel das Arbeitsumfeld mit den 30 Leuten ist, dann würde man dieses Formular öffnen, weil es dann auch sinnvoller ist, da jetzt nochmal eine gewisse Verzögerung zuzulassen, bis diese Indexperson dieses Formular übermittelt.
Bianca hat also ein System entwickelt, das ganz bewusst einen konkreten Arbeitsschritt im Gesundheitsamt erleichtern soll. Hier geht es erstmal nur darum, auf sicherem und unkompliziertem Weg Informationen zu Kontaktpersonen zu sammeln. Die Weiterleitung der Daten an das Robert-Koch-Institut, der Meldeweg also, der spielt hier erstmal noch keine Rolle. Dazu hören wir später noch mehr. Aber erstmal zurück zu Sarita. Ähnlich wie bei Bianca wurde auch bei Sarita nach einigen Monaten Pandemie klar, dass die Abläufe im Gesundheitsamt irgendwie digitalisiert werden müssen. Anders wäre die immer größer werdende Arbeitslast einfach nicht zu tragen gewesen.
Genau, du hast jetzt gerade gesagt, damals und jetzt ist es anders. Wie läuft es denn jetzt?
Ja, jetzt ist es ganz anders. Jetzt läuft es viel besser.
Eine Erfolgsgeschichte der deutschen Digitalisierung.
Ja, auf jeden Fall. Also dieses Team, was neu da angefangen hat, wir haben das jetzt, wir machen das jetzt alles digital. Also wir machen das jetzt ohne Papier komplett. Das heißt, die Fälle werden nur in Surfnet angelegt, direkt mit der Labormeldung. Die Labormeldung ist zum Teil auch nur digitalisiert oder halt wird abgelegt als Dokument, wenn es vom Labor kommt, als PDF oder so. Und dann bearbeiten wir das alles nur in Surfnet. Das heißt, wenn wir eine gute Routine haben, also je nachdem, wie gut wir eingearbeitet sind und welche Aspekte genau wir bearbeiten, weil wir haben uns jetzt auch alle so ein bisschen spezialisiert und aufgeteilt, gibt es Leute, die können jetzt zum Beispiel 40 Fälle am Tag bearbeiten, aber so normal ist vielleicht so 20. Und es ist halt viel besser, weil wir keine Fälle suchen müssen. Mehrere Leute können gleichzeitig an den Fällen arbeiten. Wir können die Kontaktpersonen gleich dem zuordnen. Es gibt eine Gruppe, die bearbeitet nur die Kontaktpersonen, legt die dann mit da rein. Wir können die in Surfnet anlegen, wir können die verschiedenen Leute verknüpfen, wir können die Bescheinigung direkt aus Surfnet selber schreiben. Also es gibt gar nicht mehr die eigene Abteilung, die das macht, sondern wir können das direkt verschicken, per Post, per E-Mail, wie wir wollen. Also es ist wir decken viel mehr ab und wir können viel besser zusammenarbeiten.
Okay, das klingt ja eigentlich ganz traumhaft, so wie du das gerade beschreibst. Also das ist jetzt so ein kollaborative, also vorher, wenn ich es richtig verstanden habe, war auch das Problem, die Papierakte liegt auf deinem Schreibtisch, so lange kannst auch nur du damit arbeiten. Jetzt können sich Leute von unterschiedlichen Geräten aus an unterschiedlichen Enden dieses Kontaktverfolgungsprozesses auch einschalten und ihr könnt quasi das von verschiedenen Enden aus zusammen bearbeiten.
Genau, und wenn jemand anruft zum Beispiel, es passiert immer noch, dass Leute, die rufen bei der Hotline an, die rufen bei jemanden von der Kontaktverfolgung an, die rufen bei jemanden von, wir sind das Containment sozusagen, die wirklich mit den positiven Fällen arbeiten. Es kann immer noch passieren, dass jemand doppelt angerufen wird oder irgendwelche Informationen nicht richtig eingetragen waren, aber so im Allgemeinen kann ich halt gucken, wenn mich jemand anruft, kann ich reingucken und kann das gleich erfassen und kann das dann direkt weiterarbeiten. Ja, das ist richtig gut. Also es ist cool.
Saritas Amt in Lichtenberg hat also eine Lösung gefunden, die dort ganz gut zu funktionieren scheint und die Arbeit sehr erleichtert. Das Problem ist nur, das ist nicht die Lösung, die Jens Spahn und das Bundesgesundheitsministerium den Gesundheitsämtern versprochen haben. Ginge es nach Spahn, würden alle Ämter nämlich ein anderes Programm nutzen und das heißt SORMAS. Von SORMAS haben wir eingangs schon gehört, aber schauen wir uns doch mal an, was SORMAS überhaupt ist. SORMAS ist ein Programm zur Pandemiebekämpfung.
SORMAS, the Surveillance Outbreak Response Management and Analysis System. In many countries, surveillance and outbreak response of infectious diseases takes a lot of time because documentation is done on paper or on different computer systems which are not connected to each other.
Entwickelt wurde es am Braunschweiger Helmholtz-Institut für Infektionsforschung von einem Epidemiologen, der vorher selbst am Robert-Koch-Institut gearbeitet hat. Gerard Krause. Mit ihm sprechen wir später noch. Krause und sein Team haben SORMAS ursprünglich entwickelt, um damit den Ebola-Ausbruch 2014 in Westafrika zu stoppen. Praktischerweise kann SORMAS also genau das, was bei der Eindämmung einer Pandemie so wichtig ist: den Überblick über sehr viele Informationen zu einzelnen Fällen wahren.
With SORMAS, all disease control activities are managed and documented within one system. Information is instantly available for all responsible healthcare and public health workers in the country.
Denn bei einer Infektion mit dem Coronavirus kommen sehr schnell sehr viele Daten zusammen. Laborbefunde, Kontaktpersonen unterschiedlichen Grades, wer wann angerufen wurde, wie es den Personen geht, ob sie selbst zu einem neuen Fall geworden sind. All sowas muss erfasst werden. Und zwar so, dass man am besten noch erkennen kann, wie das alles miteinander zusammenhängt und wohin die Reise geht. SORMAS funktioniert dabei wie eine Drehscheibe, in die unterschiedliche Personen aus unterschiedlichen Winkeln reinschauen und dabei unterschiedliche Informationen sehen. Zum Beispiel können mehrere Mitarbeiterinnen im Amt gleichzeitig an verschiedenen Fällen arbeiten. Die Software erkennt auch Muster, etwa welche Verbindungen zwischen Kontaktpersonen und Infizierten bestehen.
Und vor allem macht es die Kommunikation mit anderen Ämtern auch viel einfacher. Das ist wichtig in der Eindämmung, denn man sucht sich seine Kontaktperson ja nicht nach Landkreis aus. SORMAS hätte also das Potenzial, ziemlich viele der Abläufe einfacher zu machen für die Ämter. Trotzdem nutzen derzeit aber bei weitem nicht alle Ämter dieses Programm. Von rund 400 Gesundheitsämtern ist das Programm derzeit aktueller Stand bei 331 Ämtern installiert. Das sieht man auf der Landkarte auf der Webseite des Helmholtz-Institutes. Da gibt es noch einige weiße Flecken, die liegen im Moment vor allem in Nordfriesland und in Sachsen. All diese Ämter könnten also theoretisch über SORMAS miteinander und mit dem Robert-Koch-Institut und in dieser ganzen Meldekette sehr gut kommunizieren. Telefon und E-Mail, Faxe werden obsolet. Aber wie viele der Ämter das Programm tatsächlich aktiv nutzen, das kann im Moment niemand sagen. Viele, wie auch das Amt von Sarita, haben SORMAS bereits installiert, verwenden es im Alltag aber nicht.
Du hast jetzt gerade eben über diese Lösung erzählt, die bei euch im Einsatz ist. Aber ein Wort, das dabei noch nicht gefallen ist oder ein Name, der noch gar nicht gefallen ist, ist SORMAS, diese Software, die ja so auch das Bundesgesundheitsministerium eigentlich die einheitliche Software sein soll, die die Gesundheitsämter inzwischen einsetzen sollen für die digitale Kontaktnachverfolgung. Warum ist SORMAS bei euch nicht im Einsatz? Kannst du dazu etwas sagen?
Genau, also gleich am Anfang, damals, als wir noch mit Papierakten gearbeitet haben, im Oktober, da wurden wir, ich glaube, in meiner zweiten Woche oder so, die ich da war, in SORMAS eingeführt. Also wir haben eine Einführung bekommen, so eine Stunde oder anderthalb Schulung. Und ich fand auch, das sah gut aus als Datenbank oder hat Sinn gemacht. Es gab so ein paar Sachen, die nicht ganz gepasst haben, wo wir dann aber so Shortcuts uns überlegt haben oder halt Lösungen. Und dann haben wir immer gedacht, wir fangen damit jetzt an. Und dann wurde sich kurzfristig wieder dagegen entschieden. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es eher so im Allgemeinen gegen Digitalisierung war. Also dass es wie so eine Art Widerstand einfach gab bei den Leuten, die da gearbeitet haben. Ich habe aber jetzt dann auch nochmal nachgefragt und so, was ist der Grund, warum wir jetzt nicht mit SORMAS angefangen haben. Also wir wollten anfangen, dann doch nicht. Dann haben wir weiter mit Papier gemacht und dann haben wir uns auf dieses SURFnet konzentriert und dann die Umstellung in die Digitalisierung eben damit dann vorbereitet und dann umgesetzt im Dezember. Und ein Grund, der mir genannt wurde, warum wir jetzt nicht SORMAS genommen haben oder nicht mit SORMAS gearbeitet haben oder immer noch nicht arbeiten und es auch nie werden, also es hing dann auch noch ein paar Monate oder so in der Luft, aber dann war irgendwann so die Entscheidung, nee, wir werden nicht mit SORMAS arbeiten, wurde uns halt so mitgeteilt. Und der Grund war, der genannt wurde auch, dass man eben beides braucht, also sowohl SURFnet als auch SORMAS, weil wir die Zahlen beim RKI über SURFnet melden müssen und dass wir parallel mit zwei Datenbanken zu arbeiten nicht schaffen werden oder nicht wollen oder nicht können. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt oder nicht, dass man die nicht irgendwie verknüpfen kann oder so, aber ja, ich war ja dann so glücklich, dass wir jetzt endlich diese digitale Lösung gefunden haben, dass ich dann auch nicht mehr das weiter nachverfolgt habe.
So, also die Corona-Infektion befindet sich jetzt also auf ihrem Meldeweg, wie das in der Sprache des Robert-Koch-Institutes und der Gesundheitsämter heißt. Eine Corona-Infektion macht sich also auf diesen Meldeweg und jetzt hat sie es vom Labor, wo sie festgestellt wurde, schon in die nächste Station, das örtliche Gesundheitsamt, geschafft. Vielleicht arbeitet das Gesundheitsamt sogar schon mit SORMAS, wie Jens Spahn sich das erträumt. Und die Infektion will jetzt auf ihrem Meldeweg von dort weiter zur Endstation, dem Robert-Koch-Institut, ihrem Reiseziel sozusagen. Wäre ja super, wenn sie einfach direkt durchfahren könnte, ohne umzusteigen quasi. Aber das klappt leider noch nicht. Oder zumindest damals noch nicht, zu dem Zeitpunkt, über den Sarita hier gerade spricht. Inzwischen hat SORMAS diese sogenannte Schnittstelle. mit der Meldung direkt an das Robert-Koch-Institut weitergeleitet werden können. Aber zu diesem Zeitpunkt funktioniert es eben noch nicht. Und das heißt, dass eine Infektionsmeldung auf diesem Meldeweg erstmal umsteigen muss auf der Strecke. Und das ziemlich umständlich und mit ziemlich viel Unterstützung von Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitsamt. Sommers kann da nämlich noch keine Fälle direkt weiter ans Surfnet und das Robert-Koch-Institut schicken. Und deswegen ist das Amt in Lichtenberg nicht umgestiegen auf Sommers, weil Mitarbeiterinnen wie Sarita sonst alles aus dem einen Fenster in Sommers nochmal in das andere Fenster in Surfnet von Hand hätten eintippen müssen. Auch in Baden-Württemberg ist die Kommunikation der Infektionsfälle zum RKI eine Herausforderung. Einiges läuft dort aber schon besser. Bianca hat nämlich eine Datenbank programmiert, die perfekt auf die Anforderungen des dortigen Gesundheitsamtes abgestimmt ist. Ein positiver Corona-Fall wird gemeldet, die Person wird angerufen, die Kontaktpersonen werden ermittelt. Und dann?
Naja, die Daten werden in ein Datenbanksystem gebaut, was wir gebaut haben, was eine vollständige Abdeckung hat von Kontaktdatensätzen, von Falldatensätzen, hat eine Anbindung an Surfnet, hat eine eigene Statistik, die man auch braucht, um zum Beispiel diese Inzidenzen auszuweisen. Also hat eigentlich eine Kernkomponente, die relativ vollständig ist, die allerdings nicht Sommers ist. Dass man sich aber so ein bisschen vorstellen kann wie Sommers. Also eine Datenbank, in der Fälle drin sind, eine Datenbank, in der Kontakte drin sind, eine Datenbank, in der man Statistiken ausgeben kann, um dann eben dieses Problem der Kontaktpersonenerfassung und Verwaltung zu lösen.
Wenn du sagst, es hat eine Schnittstelle zu Surfnet, also zum RKI, das heißt, da muss jetzt niemand händisch irgendwie von Fenster 1 irgendwas in Fenster 2 rüber tippen, sondern da drückt man dann auf den Knopf und dann wird das automatisch übermittelt ans Robert-Koch-Institut.
Man muss da unterscheiden. Es gibt zwei Richtungen. Also das Lesen vom Robert-Koch-Institut ist eine Geschichte, also die Labormeldungen abzuholen und daraus einen Fall zu bauen. Das ist ja ein Prozess, mehr oder weniger. Das kann sowohl Sommers als auch wir können das zu sagen, okay, hol mir doch mal bitte alle Labormeldungen, mach daraus die Fälle und zeig mir die in unserem Programm an. Das kann auch Sommers ohne Doppeleingabe. Was aber zum Beispiel Sommers und auch wir nicht können, ist direkt an das Robert-Koch-Institut Daten zu schreiben. Also bei Surfnet ist das Prinzip immer das Folgende, dass man Daten bei sich auf seiner lokalen Instanz vorbereitet und dann eine Transportdatei erstellt, die man dann quasi nochmal über den Surfnet-Client hochlädt. So muss man sich das vorstellen. Es ist bei Surfnet prinzipbedingt keine wirklich vollständig automatisierbare Schnittstelle, leider.
Das heißt, das muss jemand händisch machen?
Naja, man kann es so weit vorbereiten, dass man quasi so ein Datenpaket fertig macht. Okay, also hier in dieses Paket von zu meldenden Daten kommen diese und diese Fälle rein. Die will ich jetzt alle abschicken. Da muss ich nochmal mit meinem Surfnet-Client quasi sagen, okay, jetzt hier wirklich übermitteln.
Das klingt ehrlich gesagt ziemlich veraltet und kompliziert.
Ist es auch. Wenn man so moderne Programmierkonzipien kennt, wie REST-Schnittstellen zum Beispiel, also Schnittstellen, wo ich lesen, schreiben, updaten kann und löschen kann über eine Web-Schnittstelle, dann ist es das definitiv nicht, sondern es ist eigentlich immer so ein bisschen, man muss das Programm Surfnet besitzen, um damit irgendwie Daten zumindest schreiben zu können und nicht irgendwie einfach eine URL in den Browser tippen und irgendwas tun. Das geht mit Surfnet prinzipiell eher nicht.
Also ihr habt im Grunde ein System geschaffen, das so ähnlich ist wie Sommers, aber eben nicht Sommers ist. Wenn man sich jetzt die Berichterstattung dazu anschaut, könnte man meinen, du hast was ganz Böses getan. Du hast nämlich eine Insellösung geschaffen.
Also ich glaube, man muss dazu sagen, dass der elementare Fehler, den man begangen hat, im Bundesgesundheitsministerium, war der, dass man den Sommer über nichts getan hat, um eine einheitliche Lösung genau in dem Moment zu setzen, als die Zeit günstig war. Man hätte sagen können im Sommer, Sommers braucht vielleicht noch ein paar Features, die wir noch nachrüsten müssen. Das machen wir jetzt ganz schnell. Aber dann müsst ihr alle zum Beginn der zweiten Welle, die wir im September klar absehbar war, müsst ihr alle Sommers benutzen. Die Entscheidung für Sommers ist gefallen im November. Im November hatten Gesundheitsämter wesentlich andere Sachen zu tun als Software umstellen. Und die weitere Entscheidung für Sommers ist dann auch eher wieder im Februar gefallen. Da hatten Gesundheitsämter auch schon wieder andere Sachen zu tun, als eben mal kurz Software umstellen. Und ein Gesundheitsamt kann ich irgendwie mal kurz vom einen auf den anderen Tag in der laufenden Pandemie auf Software umsteigen, sondern sie braucht irgendwie 14 Tage, 3 Wochen Zeit, um das sinnvoll zu machen. Aber in einer laufenden Pandemie hat man diese 14 Tage, 3 Wochen nicht. Und was wir getan haben mit dieser Insellösung, die wir haben, ist, wir haben schlicht und greifend gesehen, wir haben ein Problem. Wir haben gesehen, es kommt keine Unterstützung. Also haben wir selbstständig gehandelt und für uns ein System gefunden, was gut funktioniert. Und das ist eigentlich eine sehr verantwortliche Tätigkeit, das so zu tun, weil ein Problem zu sehen, selbst zu lösen, bevor es jemand anders tut und es zu spät wäre, halte ich für sehr verantwortungsvoll.
Und was war dann die Reaktion bei dir oder auch in deinem Gesundheitsamt, als dann im Februar eben auch von Seiten des Gesundheitsministeriums die Aussage kam, so jetzt aber bitte alle auf Sommers umstellen?
Naja, wir können ja auf Sommers umstellen. Wir haben auch gar nicht wir stehen auch nicht gegen Sommers. Es ist auch, ich habe auch ist auf meiner Agenda, auch Sommers umzustellen. Ich weiß aber, dass ich meinen Leuten jetzt nicht das Programm unter den Fingern wegziehen kann, während es läuft, sondern ich muss das ja verantwortungsvoll tun. Und wenn jetzt eine Ansage kommen würde, ihr müsst auf Sommers umstellen, dann müssen wir uns so als kleines Amt auch ein bisschen querstellen und sagen, ja, nee, das machen wir genau dann, wenn wir das können. Und wir haben glücklicherweise, jedes Gesundheitsamt hat glücklicherweise die Möglichkeit, da eine eigenverantwortliche Entscheidung zu treffen bezüglich Softwareausstattung. Das kann natürlich ein Problem sein, weil es da sehr viel Insellösungen und Uneinheitlichkeit gibt. Aber man hätte dieses Problem auch anders lösen können, zu sagen, okay, ihr müsst nicht alle das gleiche Programm benutzen. Ihr könnt aber, wir können uns darauf einigen, ihr müsst diese und diese Datenformate so und so liefern. Und wenn euer Workflow gut funktioniert, dann ist uns das erstmal egal, was ihr nutzt. Ihr müsst eher mit Datenstandards arbeiten und weniger mit Programmstandards. Und das ist, glaube ich, so ein typisch deutsches Problem und ich weiß nicht, ob es ein typisches Verwaltungsproblem. Man sagt, es nutzen alle die gleiche Software und dann ist alles gut. Und eigentlich geht es ja darum, dass man sagt, wir müssen alle die gleiche Datenstruktur und Qualität erreichen, damit wir sinnvoll digital miteinander arbeiten können.
Viele Gesundheitsämter haben also im vergangenen Jahr selbst Fakten geschaffen. Menschen wie Bianca haben eigene Software entwickelt. Kontaktverfolgerinnen wie Sarita haben innerhalb bestehender Systeme Prozesse geschaffen, die für sie funktionieren. Warum sollten solche Gesundheitsämter also jetzt doch noch zu Sommers wechseln?
Weil Sommers von seinem Konzept her darauf angelegt ist, mehr zu sein als eine perfekte Lösung für ein Gesundheitsamt, sondern möglichst eine gute oder wenn es möglich ist, eine perfekte Lösung oder die bestmögliche Lösung, sagen wir mal, für alle Gesundheitsämter zusammen.
Das ist Gerard Krause. Er ist Leiter der Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Sommers ist so etwas wie das Baby von Krause. Er hat es vor einigen Jahren entwickelt und er ist auch derjenige, der es jetzt weiterentwickelt für die Pandemie in Deutschland. Es ist also keine große Überraschung, dass er ein starker Befürworter der Einführung von Sommers in allen Gesundheitsämtern ist. Er hat uns erklärt, warum.
Ein Gesundheitsamt ist doch keine isolierte Insel, gerade jetzt beim Infektionsschutz nicht. Ein Gesundheitsamt hat Fälle und Kontaktpersonen zu bearbeiten, die zuständigkeitshalber möglicherweise und ganz oft sogar in andere Landkreise und andere Gesundheitsämter gehören. Und dann braucht es einen gesteuerten, digitalen, datenschutzgeprüften Prozess, um diesen Austausch zu machen. Und es gibt bis jetzt kein anderes System in Deutschland, das das kann. Das kann wirklich nur Sommers und nur für Sommers gibt es auch eine entsprechende Datenschutzprüfung für diesen Prozess. Und wenn man das nicht macht, dann muss man weiterhin mit Fax arbeiten oder mit normaler Post, Briefpost. Oder muss man uns die Personendaten per Telefon durchgeben? Wir können uns alle vorstellen, was das bedeutet. Das bedeutet Risiken für Datenverlust, Risiken für Fehleingaben, Mehraufwand, Unklarheit über die Zuständigkeiten, Zeitverlust und so weiter und so fort. Und da bieten wir mit Sommers eine entsprechende Struktur an, die das nicht nur erleichtert, sondern auch datenschutzkonformer und schneller ermöglicht. Und deswegen würde ich denken, gibt es schon auch eine gute Motivation, Sommers zu nutzen und auf Sommers umzusteigen.
Wir haben Krause gefragt, wie es überhaupt dazu kam, dass die Software als einheitliche Lösung in allen deutschen Gesundheitsämtern festgelegt wurde.
Am Anfang war es so, dass in Deutschland zunächst mal einzelne Gesundheitsämter SORMAS installiert und eingesetzt haben als Insellösung, als isolierte Lösung, die nicht verbunden war mit den anderen bereits bestehenden digitalen Meldesystemen. Und dann kam im Sommer die Anfrage, ob wir nicht SORMAS grundsätzlich sozusagen anbieten könnten, entwickeln könnten im Kontext mit Einbindung der vorhandenen digitalen Systeme, insbesondere DEMIS, der digitalen Labormeldung, und dem bestehenden Surfnet-System vom Robert-Koch-Institut.
Kurze Nachfrage dazu. Die Anfrage kam vom Bundesgesundheitsministerium oder woher haben Sie die erhalten?
Ja, also wir hatten das dem Gesundheitsministerium schon im Februar angeboten und schon vorgestellt. Und dann im Juni war es dann konkret.
Das ist ja eine ganz schön lange Zeit eigentlich, wenn man bedenkt, was sich in der Zwischenzeit abgespielt hat. Hat Sie das gewundert, dass es so lange gedauert hat oder woran hat das gelegen? Mussten Sie da erst noch Überzeugungsarbeit leisten?
Ja, das ist für mich schwer zu beantworten. Das ist sicherlich vielschichtig. Dinge brauchen grundsätzlich immer länger, als man denkt. Es gibt auch unterschiedliche Interessenlagen vielleicht hat es auch eine Weile gebraucht, bis man gemerkt hat, dass man das noch brauchen würde und benötigen würde und dass es sinnvoll wäre. Vielleicht war es aber auch so, dass die Tatsache, dass einzelne Gesundheitsämter es nutzen, dass das dann gezeigt hat, dass es nützlich ist und dass das dann den entsprechenden Ausschlag gegeben hat, das auch so zu erkennen. Im Einzelnen kann ich das so nicht sagen, weil ich ja nicht derjenige bin, der sozusagen an diesem Entscheidungsprozess beteiligt war oder entschieden hat.
Krause erzählt uns, dass das Projekt SORMAS im Bundesgesundheitsministerium als Forschungsprojekt läuft. Laut den Angaben des Ministeriums sind die Kosten für die Weiterentwicklung, den Betrieb und den ganzen Service rundherum 5 Millionen Euro. Nur zur Erinnerung, inzwischen haben eine ganze Menge Ämter SORMAS installiert, aber das heißt nicht, dass es auch tatsächlich benutzt wird. Es gab ja zumindest dann in der Presse einige Gesundheitsamtleiter, die sich dann aber trotzdem beschwert haben, ich will das Ding zum Laufen kriegen und ich schaff's aber nicht. Wie erklären Sie sich, dass es dann dennoch Gesundheitsämter gab, die gesagt haben, wir wollen ja, aber wir kriegen es irgendwie nicht hin und uns fehlt da die Unterstützung?
Ja, ich glaube, das ist ein natürliches Phänomen, dass negative Botschaften sich stärker verbreiten und besser wahrgenommen werden als die Sachen, wo es funktioniert. Da, wo es funktioniert, ist es einfach so und da wird es benutzt. Und da, wo es nicht funktioniert, macht das dann manchmal Schlagzeile. Im Einzelfall kann ich es natürlich nicht sagen, aber wir haben uns jedes Mal, wenn wir da entsprechende Hinweise bekommen haben, das uns nochmal angeguckt. Und sehr oft war es so, dass einfach Missverständnisse waren, dass sie dachten, sie müssten sich die Software selber installieren. Oft war es auch so, dass, und das sehe ich heute noch, dass viele Vorbehalte und Zögerlichkeiten eigentlich daher rühren, dass einfach die Schulung noch gar nicht durchgeführt wurde. Das ist auch ein interessantes Phänomen. Wir haben sehr viel mehr Gesundheitsämter, die SORMAS installiert haben, über 85%, aber nur etwa 60% der Gesundheitsämter haben überhaupt eine Schulung bei uns gemacht. Und wir haben Schulungskapazität. Also es ist nicht so, dass es nicht keine Termine bei uns gegeben hätte. Wir haben noch ausreichend Kapazität verfügbar für die Schulung. Also ich erkenne daran, dass es manchmal auch Missverständnisse sind, aber es ist auch wahr, dass wir hin und wieder eben nicht ganz so zufriedenstellend das umsetzen konnten oder dass wir auch Schwierigkeiten dann entdeckt haben, die wir erstmal überwinden mussten. Das bleibt bei so einer Sache nicht aus.
Seit ein paar Wochen gibt es jetzt diese Version von SORMAS, SORMAS X. Funktionieren diese Schnittstellen denn inzwischen? Also kann man jetzt von Amt zu Amt und kann man von SORMAS zum RKI, also zu Surfnet, jetzt einfach automatisch Dinge weiterleiten?
Ja, also die Schnittstelle, der digitale Empfang von dem digitalen Labormeldesystem DEMIS funktioniert. Die Übermittlung von Daten hin zu Surfnet, zum RKI-System, digital funktioniert auch ohne Medienbruch. Den Austausch SORMAS zu SORMAS, den werden wir erst in der nächsten Version dann aktivieren. Der ist noch nicht aktiviert, den haben wir jetzt schon pilotiert und getestet. Aber das sind noch einige Verbesserungen, die wir noch machen wollen, bevor wir das freischalten. Es macht im Moment auch noch gar nicht so richtig viel Sinn, weil wir im Moment ja nur eine begrenzte Zahl von Gesundheitsämtern haben, die SORMAS Exchange aktiviert haben. Und solange da noch keine kritische Masse ist, macht dieser SORMAS-zu-SORMAS-Austausch noch gar nicht so richtig Sinn, den zu aktivieren. Aber es ist die Grundlage. Und die Gesundheitsämter, die das haben, die benutzen das und das funktioniert. Es ist in der Tat so, dass diese Schnittstellenentwicklung deutlich komplexer war, als wir erwartet haben und dass wir deutlich länger gebraucht haben, als wir uns erwünscht haben. Das ist durchaus wahr. Und jetzt glaube ich aber, haben wir einen wesentlichen Schritt erreicht. Es bleiben immer noch Verbesserungen zu tun und immer wieder kommt irgendwas dazu. Aber das funktioniert jetzt und die Gesundheitsämter müssen nichts doppelt eingeben. Ich möchte auch nochmal die Relation nochmal deutlich machen. Also das Kontaktpersonenmanagement vereinfacht ja viele Schritte in dem ganzen Kontaktpersonenmanagement und wird vor allen Dingen zum Teil ja auch durch unterschiedliche Teams gemacht. Und man muss sich klar haben, dass viele Gesundheitsämter, die nicht SORMAS nutzen, überhaupt kein digitales System für diese Prozeduren haben. Das heißt, auch da gibt es Doppelteingaben, nämlich einmal auf Papier und einmal auf digital. Es ist also mitnichten so, dass mit SORMAS plötzlich eine Doppeleingabe notwendig ist, sondern in meisten Fällen ist es so, dass die Gesundheitsämter, die kein digitales Verfahren für Kontaktpersonenmanagement haben, auch das Problem der Doppeleingabe hatten und haben. Und jetzt ist aber SORMAS entsprechend angebunden und jetzt ist das nicht mehr notwendig. Es gibt ein paar digitale Systeme, die sind aber nicht sehr weit verbreitet, machen nicht die Mehrzahl der Gesundheitsämter aus, die durchaus auch eine Form von digitalen Kontaktpersonen Management haben.
Das, was Sie gerade beschrieben haben mit dem Papier, haben wir tatsächlich auch gehört. Und das ist natürlich klar, sozusagen, wenn ich halt die Papierakte habe, dann muss ich danach irgendetwas nochmal da reintippen, um es zu übermitteln. Aber seit wann funktioniert die Schnittstelle dann? Das finde ich ganz interessant, weil ich habe noch vor wenigen Tagen teilweise verzweifelte Amtsmitarbeiterinnen an der Strippe gehabt, die dann teilweise auf SORMAS umgestiegen sind und dann eben sich geärgert haben, weil eben die Schnittstelle immer noch nicht funktionierte oder eben auch gesagt haben, solange die funktioniert, steigen wir definitiv gar nicht erst um. Also ist das eine relativ neue Entwicklung dann?
Ja, wir haben jetzt 20, 30 Gesundheitsämter, die Schnittstelle schon nutzen und ich glaube, das ist Beweis genug, dass es funktioniert. Und wir freuen uns über jedes Gesundheitsamt, das sozusagen einen Termin bei uns machen möchte. Wir haben so eine Art Terminsystem, so ähnlich wie beim Impfen. Da kann man sich einen Termin suchen. Da haben wir also jeden Tag mehrere Gesundheitsämter-Slots, sodass es schön verteilt wird und dass die Gesundheitsämter sich auch darauf einrichten können. Und ich kann Sie nur ermuntern, die Gesundheitsämter sich bei uns zu melden und entsprechend Wunsch zu äußern, die SORMAS-Schnittstelle zu aktivieren.
Ja, je nachdem, wen man fragt, ist SORMAS also sowas wie die typisch deutsche Nichtlösung eines Problems oder der vielversprechendste, weil eben einzige Weg in die Digitalisierung der Gesundheitsämter. Denn darüber sind sich, glaube ich, alle einig, die ist längst überfällig. Und auch darüber sind sich alle einig, auch nach über einem Jahr Pandemie geht es eben nur sehr schleppend voran. Teilweise ist man an der zu komplexen Realität vielleicht auch gescheitert, teilweise haben Visionen gefehlt. Und jetzt stehen wir da mit einem Flickenteppich, den Menschen wie Bianca, aber auch das Helmholtz-Institut an verschiedenen Stellen versuchen auszubessern. Mein Eindruck gerade ist ein bisschen, SORMAS ist schon eine sehr gute Lösung für das Problem, das sich derzeit in der Pandemie vielen Gesundheitsämtern stellt. Aber es ist auch eine sehr gute Lösung, die ungefähr ein Dreivierteljahr, nachdem die Gesundheitsämter eine sehr gute Lösung gebraucht hätten, erst fertig geworden ist. Nämlich jetzt vor kurzem. Und die interessante Frage wird jetzt, glaube ich, tatsächlich sein, wie wird sich das weiterentwickeln in den nächsten Monaten?
wie viele Ämter werden tatsächlich doch noch auf SORMAS umsteigen, dass wir vielleicht wirklich irgendwann ein System haben, in dem eben einheitlich das funktioniert in Deutschland und tatsächlich auch die Kommunikation der Ämter untereinander ja dann auch viel einfacher wird. Dass wir tatsächlich wegkommen von die Ämter googeln sich gegenseitig, um die Telefonnummern und die E-Mail-Adressen rauszufinden, um sich gegenseitig Fälle weiterzuleiten. Das wäre ja eigentlich wünschenswert und es wäre vielleicht schade, wenn es jetzt einfach daran scheitert, dass die Lösung jetzt länger gebraucht hat, als es vielleicht gut gewesen wäre. Das war NPP, der Podcast von netzpolitik.org. Ich bin Chris Köver, unser Produzent ist Serafin Dinges. Die Titelmusik ist von Trummerschlunk. Mehr Informationen zu allen Gästen findet ihr in den Shownotes und natürlich in den Artikeln auf netzpolitik.org. Weder dieser Podcast noch netzpolitik.org wäre ohne eure großzügige Unterstützung möglich. Wenn ihr wollt, freuen wir uns also über eine Spende. Auch eine Bewertung in Podcast-Apps oder eine Empfehlung an Freundinnen und Freunde hilft uns weiter. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.